Ich lese Ihnen ein Vers aus dem ersten Buch Chronika. Mein lieber Bruder Wolfgang Kernchen hat vorhin in der Gebetsstunde das Buch Chronika erwähnt. Und das ist ein Buch, ich sag's einmal so, wie heitere Mittagsruhe. Schön. Und wenn man es einmal durcharbeitet, dann wird es einem Licht und warm ums Herz. Und ich habe zu Hause einen Kommentar von orthodoxen jüdischen Amerikanern. Und die haben sich intensiv mit dem Buch beschäftigt. Und sie schreiben, darinnen finden wir den Messias. Und das schreiben die Juden. Das ist etwas Schönes. Ja, ich lese Ihnen aus dem letzten Kapitel, Kapitel 29, den 19. Vers. Und meinem Sohne Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, das erbittet David für seinen Sohn, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen zu beobachten und alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Der alte David hat gewusst, und so wissen es alle Väter über ihre Söhne, die vor uns Väter waren über uns und die nach uns kommen oder kamen, davon wissen wir es, dass jedes Kind seinen eigenen Kopf und Charakter hat. Und so hat auch der alte David gewusst, mein Sohn Salomo, dem musst du ein Wort mitgeben. Und dieses Wort heißt, gib meinem Sohn ein ungeteiltes Herz. Und er hat gewusst, was er sagte, denn am Ende heißt es irgendwo bei Nehemia wohl, dass die Frauen ihm den Kopf verdrehten und ihn sündigen machten. Dann war sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn. Und warum ich Ihnen das gelesen habe, auch ich wünsche Ihnen, natürlich auch mir, dass Gott uns allen miteinander ein ungeteiltes Herz gibt, dass wir ganz fest an ihm bleiben und nicht auf anderen Hochzeiten, die es in dieser Welt gibt, auch noch fleißig mittanzen, sondern den geraden Kurs gehen und das abstreifen können, was uns rechts und links vom rechten Wege abzubringen droht. So viel zur Einleitung.
Dies ist ein Lied von Glaubensmenschen aus Schweden. Bin immer wieder bewegt von dem Reichtum des christlichen Liedgutes, der Gemeinde im Laufe der Zeiten zugewachsen ist. Der Apostel Paulus war kein Freund davon, dass man die Offenbarungswahrheiten oberflächlich zusammenhäkelt, sondern er hat uns gesagt, wir sollten die Offenbarung Gottes gründlich durchdenken. Dia neu ein. Und das wollen wir in dieser Stunde tun. Also euer Denken ist gefordert. Dazu eingangs einen Liedervers von Gerhard Terstegen. Wir kennen ihn alle. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Wahrscheinlich hat Gerhard Terstegen an jene Christusvision gedacht, die der Prophet Jesajas erlebt hat, als er den Christus als den König der Heerscharen, als den Jahwe Zebaoth auf seinem Throne sitzen sah im Tempel und vor ihm niederfiel mit den Worten, Herr, ich bin ein Mann unreiner Lippen, wehe mir, ich vergehe. Aber das war der Christus nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums. Was wäre es erst gewesen, wenn der Vater erschienen wäre? Wir wollen uns die Frage stellen. Gott ist gegenwärtig, Gott ist in der Mitte. Man kann das schnell singen. Wenn dann noch ein Posaunenchor dabei ist, geht's noch flotter. Ist das überhaupt wahr? Erschrecken Sie bitte nicht. Wir werden dann zu einer Lösung kommen und werden dann Ja sagen können. Aber zunächst möchte ich es in Frage stellen, so wie die Israeliten es einmal in Frage gestellt haben, in 2. Mose 17, Vers 7, ist denn nun Jehova in unserer Mitte oder nicht? Ich lese dazu zunächst das bekannte Wort aus 1. Timotheus 6, das wir in diesen Tagen schon einmal gelesen haben. 1. Timotheus 6, von Vers 13 an. Ich gebiete dir vor dem Gott, der das All ins Leben zeugt, und vor dem Messias Jesus, der vor Pontius Pilatus das ideale Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis hin zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Diese wird zu seiner eigenen Zeit, zu seinem eigenen Heilstermin zeigen, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann in der Gegenwart. In der Zukunft werden die, die reinen Herzens sind, Gott schauen. Ihm sei die Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, so sei es. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Das ist die Wohnung Gottes. Der Himmel dürfen wir nicht verwechseln mit den Himmeln. Die Himmel, das sind die scheinbar unermesslichen Weiten des Universums. Die Engländer haben es da leichter als wir. Sie unterscheiden Sky, den Lufthimmel, und Heaven, den Himmel Gottes, die Wohnung Gottes. Der Thron Gottes gehört bereits zu dem unsichtbaren Bereich des geschaffenen Kosmos. Denn zu diesem Thron haben die Engel Zugang, hat sogar der Satan Zugang. Denken Sie an Hiob 1. Dieser Thron gehört also nicht zum unzugänglichen Licht. Ja, wie ist das? Wir hatten in unserer Heimat in vielen Familien eine sogenannte gute Stube. Diese wurde meistens nicht benutzt, sondern die Wohnküche. Und zu hohen Fest- und Feiertagen kam dann auch mal die gute Stube dran. Ist das unzugängliche Licht der Wohnung Gottes so eine Art gute Stube, in die er sich zurückgezogen hat? Zunächst einmal müssen wir sagen, die Wohnung Gottes gehört nicht zum erschaffenen Kosmos. Die Wohnung Gottes ist unerschaffen, sie hat ewige Realität und Wirklichkeit. Wenn wir dort etwas ansiedeln wollen, dann all das, was uns in Hebräer 12 genannt ist, von dem himmlischen Jerusalem, von der Gemeinde der Erstgeborenen, von dem dritten Himmel, in den Paulus entrückt worden ist, als er unaussprechliche Offenbarungen bekam und Worte hörte. An diese ewige, unerschaffene Realität Gottes und seines unzugänglichen Lichtes sind wir durch den Heiligen Geist angepasst. Wir sollen ja dem Vater Dank sagen, dass er uns herausgerissen hat aus der Vollmacht der Finsternis, dass er uns angepasst hat zur Teilnahme am Erbe der Heiligen in dem Licht. Durch den innewohnenden Heiligen Geist. Und dass er uns versetzt hat in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Der Kosmos der eine sichtbare Dimension hat, der aber auch unsichtbare Dimensionen hat, von Fürstentümern und Gewaltigen, von Engeln und Thronmächten, von Weltbeherrschern der Finsternis. Dieser Kosmos ist nicht etwa aus dem Nichts geworden, wie man immer wieder sagt. Das stimmt einfach nicht. Der Hebräerbrief sagt, Gott habe die Welten des Universums aus dem Nichterscheinenden gemacht. Das heißt, aus jener Realität und Wirklichkeit seines Geistes, die nicht von Sinnen erfasst werden kann. Aus dieser Realität heraus sind die Schöpfungen des Kosmos geworden. Und dieses unzugängliche Licht, das unzugänglich ist für alle Geister, für alle Mächte, für alle Menschen und in dem nur der Vater wohnt und sein Sohn, der im Schoße des Vaters ist, hingewandt auf den Vater. Dieses unzugängliche Licht, das ist wahrlich kein Raketenproblem. Selbst wenn wir Raketen hätten mit Lichtgeschwindigkeit, und das sind 184.000 Kilometer in der Sekunde, wenn wir also Photonenraketen hätten, Flügel der Morgenröte aus Psalm 139, könnten wir in dieses unzugängliche Licht Gottes nicht vordringen. Es war eine lächerliche Dummheit bolschewistischer Atheisten, die in ihrer Rakete ein paar Meter zum Himmel geflogen sind und dann gesagt haben, wir haben da oben keinen Gott gesehen. Und sie sind nur bis in, über die Lufthülle der Erde hochgegangen. Die Unzugänglichkeit der Wohnung Gottes hat einen ganz anderen Grund. Ich möchte hier mal etwas einfügen für die jungen Leute unter uns oder die Mittelalterlichen, die ja ein wenig auch instruiert sind in wissenschaftlichen Dingen. Man hat also Versuche gemacht, atomare, inneratomare Versuche in der sogenannten Blasenkammer und in den großen, gewaltigen Ringbeschleunigern, hat dort die Materie hineingeschickt, die wir so kennen, die Bestandteile der Atome. Und da haben sie auf einmal eine ganz merkwürdige Entdeckung gemacht, dass es nämlich neben der Materie unseres Kosmos auch eine Antimaterie, eine Gegenmaterie gibt. Und in dem Moment, wo die Teilchen unserer Materie mit den Teilchen der Antimaterie aufeinander geprallt sind, sind sie beide erloschen. Augenblicklich. Wenn Gott seinen Geist auf sich selbst zurückzöge, würde alles im Nu augenblicklich vergehen. Im Nichts versinken. Wissenschaftler nehmen an, dass es Welten voller Antimaterie gibt. Und dass höchste Gefahr bestehen würde, wenn jemals ein Teilchen, auch nur ein ganz geringes Materieteilchen aus jenen Welten auf unsere Erde träfe. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass in diesen Welten der Antimaterie die Zeit nicht vorwärts läuft, sondern rückwärts. Da wird uns etwas deutlich von diesem Gott, vor dem alles gegenwärtig ist. Ein Tag wie tausend Jahre wie ein Tag. Und dabei ist die Realität Gottes und seines Geistes und seiner unzugänglichen Lichteswelt weitaus wirklicher als alles, was wir an Materie und Realität in unserer Welt, an unserem Leibe und in unserer Umwelt vorfinden. Da gilt es umzudenken. Leute, die da hinschauen auf das Unsichtbare, auf das Ewige, mit ihren inneren geistlichen Augen, die da das suchen, was droben ist, wo der Christus ist im Lichte Gottes, müssen lernen, dass diese göttlichen Dinge keine Illusion sind, kein Gedankengebilde, sondern höchste Realität besitzen und dass der Geist, der in uns wohnt, aus dieser göttlichen Realität herausgekommen ist. Er müsste uns verbrennen. Aber dieser Geist geht in uns den Niedrigkeitsweg. Ja, es gibt eine Physik dieses Kosmos und es gibt auch eine Physik des Geistes. Da bin ich überzeugt. Die Unzugänglichkeit der Wohnung Gottes und die Unsichtbarkeit des Vaters ist bedingt durch den Fall in der Geisterwelt und in der Menschenwelt. Es geht ein tiefer Riss durch das Weltenall zwischen Finsternis und Licht. Zwischen den Lichtesmächten, die gehorsame Täter seines Willens und seines Wohlgefallens sind, und den Finsternismächten, die sich manchmal verkleiden als Engel des Lichtes und die im Widerstand gegen Gott stehen. Aufgrund dieses Risses, der durch das geschaffene Weltenall geht, ist Gott unzugänglich. 1. Johannes 5, Vers 19 sollten wir ganz ernst nehmen. Der Kosmos, die Welt, das gesamte erschaffene Universum liegt im Bösen. Im Bösen. Ich habe vorgestern gesagt, wie der Embryo im Leibe der Mutter. Eine ungeheure Tatsache. Darauf gründet die unermessliche Distanz, die Gott zu dieser gefallenen Welt hat. Psalm 94, Vers 20, sollte mit dir vereint sein, der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht. Die einzige Antwort kann heißen, nein, nimmermehr. Und das, was Paulus sagt in 2. Korinther 6, hinsichtlich unserer Kontakte zur gottlosen Umwelt, das hat auch einen prophetischen Sinn, hinsichtlich der Welt Gottes und der gefallenen Welt, der Welt des Lichtes und der Welt der Finsternis. 2. Korinther 6, 14 bis 16. Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Keine. Welche Gemeinschaft könnte das Licht mit der Finsternis haben? Keinerlei Gemeinschaft. Welche Übereinstimmung, welche Harmonie könnte bestehen zwischen dem Christus und dem Belia, dem Satan? Keinerlei Kontaktfläche, keinerlei Gemeinschaft. Welches Teil könnte darum ein Glaubender mit einem Nichtglaubenden haben? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Das sind die Konsequenzen. Die einzige Verbindung zwischen dem allmächtigen Gott und der Finsternis besteht darin, dass er weiterhin die geschöpfliche Existenzgrundlage auch der finsteren Mächte garantiert. Denn wenn er seinen Geist an sich zurückzöge, würden sie alle im Nu, im Nichts vergehen. Satan hat kein Leben in sich selbst. Er hat das Leben, das geschöpfliche Leben, nur leihweise, wie alle anderen Wesen auch, ausgenommen der Sohn. Der Sohn, der gezeugt ist vom Vater, hat das Leben in sich selbst. Er ist die Quelle des Lebens und des Lichtes. Nun stelle ich Ihnen eine Frage. Was kostete Gott die Überbrückung dieser ungeheuren Distanz zwischen dem unzugänglichen Licht und der gefallenen Welt? Denn er liebt ja diese Welt. Er liebt diese gefallene Welt. Er hat auch uns geliebt, als wir noch Feinde waren, Gesetzlose, Gottlose. Nicht erst nachdem wir uns bekehrt haben. Ich möchte das über einen Umweg Ihnen vor Augen stellen. Was kostet uns die Liebe zur Welt? 1. Johannes 2, Vers 14 bis 17. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und da steht das Wort Agapete. Eigenartigerweise wendet die euch geschenkte Agape, die Gottesliebe, nicht der Welt zu. Verschwendet sie nicht. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Bios, das heißt der Hochmut des geschaffenen Lebens, ist nicht aus dem Vater, sondern ist aus dem Kosmos. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was kostet uns die Liebe zur Welt? Unsere ganze geistliche Existenz steht hier auf dem Spiel. Das haben wir wohl aus diesem Worte herausgehört. Nun übertrage ich das auf die Agape Gottes, auf die Liebe Gottes, der ja auch die Welt liebt. Und nur er kann dies ungefährdet tun. Auch ihn hat die Liebe zur Welt seine eigene geistliche Existenz gekostet, so darf ich es einmal sagen. Und seine eigene geistliche Existenz ist die Summe seiner Liebe und seiner Glückseligkeit, der Sohn, der einzig gezeugte Sohn. Das ist die Fülle seines Wesens. Er trägt das Wesen Gottes. Er ist das Bild Gottes, das Angesicht Gottes. Johannes 3, Vers 16 spricht von dieser Selbstpreisgabe Gottes in der Preisgabe seines Sohnes. So sehr hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn preisgab, auslieferte, dahingab, verschwendete, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben habe. Er ist der Mittler Gottes, der Träger des Wesens des Vaters, der Sichtbarmacher des unsichtbaren Gottes, der Träger seines göttlichen Namens, er allein, der Felsen in der Schechina, den Vater hat niemand jemals gesehen. Er ist der Mittler Gottes und der Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 5. Nicht der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Dann wäre auch Jesus nur ein Briefträger, der Botschaften zwischen Gott und den Menschen hin und her trägt. Der Mittler Gottes und der Menschen, das ist etwas ganz anderes. Ich will es Ihnen klar machen. Das ist ein Knoten, wo das ganze Wesen Gottes eng verknotet ist mit dem ganzen Wesen der Menschheit. Er, der teilgenommen hat am Fleisch und Blut der Brüder. Und er, der diesen Knoten bildet, erträgt die ganze Spannung, die darin besteht, dass er Gott ist und dass er Mensch geworden ist. Mittler Gottes und der Menschen. Es ist die Spannung zwischen dem unzugänglichen Lichte Gottes und dem Kosmos. Die Spannung zwischen Gott und Mensch. In den Tagen seines Fleisches. Hebräer 5. Was ist das für ein Wort? In den Tagen seines Fleisches hat er diese ungeheure Spannung als der Mittler Gottes und der Menschen ertragen, ausgetragen. Und nun schlagen wir auf 2. Mose 33. Wer mich kennt, der weiß, Altes Testament ist immer dabei. Ich möchte Ihnen ganz kurz das Umfeld zeigen, in dem dieses Wort steht. Da haben wir nach der Kundgabe des Gesetzes durch Gott und durch heilige Myriaden am Berge Sinai in der Zeit der Abwesenheit des Mose, der auf den Berg hinaufgestiegen war, in das Zentrum der Gotteswolke hinein, einen ungeheuerlichen Abfall Israels, dessen Häuptling Aaron war. Dort hat man sich aus den Schmuckstücken Israels einen Stier angefertigt. Aaron sagt dann später: Ich nahm das Gold der Schmuckstücke und warf es in den Sand und es wurde ein Stier daraus. Was sind das doch für lächerliche Ausreden eines Mannes, der den Namen der Erleuchtete trägt, der die Verantwortung hat für diese Sache. Es ist der Apisstier Ägyptens, das Götterbild Ägyptens. Und dann das Ungeheuerliche, das in einer Wüstenorgie des Rausches und der Sexualität und der entfesselten Rhythmen alttestamentliche Rockmusik. Dieser Apisstier als Yahweh gebetet wird. Du bist Yahweh, der uns aus Ägyptenland herausgeführt hat. Die Namensentheiligung Gottes. Ich bin Yahweh, dein Gott. Du sollst keine anderen Elohim neben dir haben. Wir wollen uns hüten, den hochheiligen Namen Gottes zu entheiligen. Es ist der Name des Vaters, der nur im Sohne ist. Alles, was mein ist, ist dein. Alles, was dein ist, ist mein, hat der Sohn Gottes gesagt. Und das geschieht nun in jenem Brückenkopf, den Gott sich gebildet hat in diesem gefallenen Kosmos, dem ersten Brückenkopf, dem heiligen Lager Israels. Und dieses heilige Lager war der Grenzbereich zwischen irdischer Materie und der Realität Gottes in seinem Geiste. Und diese Realität Gottes kam herein in unsere irdische Wirklichkeit in einer Feuerwolke, in einer Energiewolke. Hier stießen die Wirklichkeit Gottes und seines Geistes zusammen mit der gefallenen kosmischen Wirklichkeit. Eigentlich hätte sich beides sofort auflösen müssen. Es hätte zu einer Vernichtung ganz Israels führen müssen. Der Brückenkopf Israel. Und deshalb wird dieses heilige Lager in einer solch peinlichen Weise nach den Vorschriften des Gesetzes isoliert. Ich will das einmal gebrauchen, dieses lächerliche Beispiel aus der Elektrotechnik. Sie müssen einmal den Propheten Hesekiel lesen, wie er das Innere der Gotteswolke zu sehen bekommt und was er dort im Inneren der Shekinah, im Inneren der Gotteswolke schaut. Als Moses 40 Tage und Nächte auf dem Sinai war und wieder herunterkam, und in diesen 40 Tagen hat er nichts gegessen und nichts getrunken, da leuchtete sein Angesicht von dem Widerschein der Herrlichkeit Jehovas, er, der es gewagt hat, in das Innere der Wolke hineinzugehen. Heute ist der Brückenkopf Gottes und seines Geistes die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Gemeinde der Erstlinge, die da scheinen als Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, darstellen das Wort des Lebens. Und nun darf ich lesen, 2. Mose 33. Zunächst 1 bis 6. Und Jehova redete zu Mose: Gehe, ziehe hinauf von hinnen, du und das Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen werde ich es geben. Da sehen Sie den ganzen Zorn Gottes, wenn er sagt, du hast dieses Volk herausgeführt. Später sagt dann Mose, das ist nicht wahr, Gott, du hast es herausgeführt. Und ich werde einen Engel, einen Beauftragten vor dir her senden und vertreiben die Kanaaniter, die Amoriter und die Hethiter und die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter in ein Land, das von Milch und Honig fließt, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Denn du bist ein hartnäckiges Volk, dass ich dich nicht vernichte auf dem Wege. Wer ist dann später mit dem Volke gezogen? Sie brauchen nur hineinzuschauen in Kapitel 33, Vers 14, das Angesicht Gottes. Oder in 4. Mose 12, Vers 8, ich rede mit Moses von Mund zu Mund und das Bild Jehovas schaut er. Das Angesicht Gottes und das Bild Jehovas ist der, der gesagt hat, ich und der Vater sind wesensgleich. Kolosser 1. Er ist das Bild des lebendigen Gottes. Den Vater hat niemand gesehen, den Moses sah, mit dem er von Angesicht zu Angesicht sprach. Das war der Christus, der Felsen, der da mitfolgte und der das Volk Israel führte. Vers 4. Und als das Volk dieses böse Wort hörte, da trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn Jehova hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk, zöge ich auch nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir, und ich werde wissen, was ich dir tun will. Und die Kinder rissen sich ihren Schmuck ab an dem Berge Horeb. Gott hat nicht gesagt, zöge ich nur einen Augenblick, nur eine Sekunde in eurer Mitte hinauf, dann wollte und würde ich euch vernichten. Nein! Es würde automatisch geschehen, als ein Schlag Jehovas, Negev Yahweh, das allein durch seine Anwesenheit, durch die Anwesenheit des Vaters im heiligen Lager, alles ausgelöscht würde. Weil seine hochgespannte Herrlichkeit auf die Sünde des Menschen, auf den Fluch des gefallenen Kosmos trifft, auf das Lager Israels, das nunmehr nicht mehr rein ist, sondern unrein geworden durch die Entheiligung seines Namens. Da sagen wir, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist gegenwärtig, Gott ist in der Mitte. Vielleicht kann diese Stunde bewirken, dass wir solche Dinge nicht mehr allzu leichtfertig nehmen und sagen und singen, sondern dass wir uns der vollen Tragweite der Gegenwart Gottes in Christo und im Heiligen Geiste bewusst sind. Merken Sie sich dieses Wort. Das gilt auch uns. Objektiv gesehen, zöge ich auch nur eine Sekunde in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich automatisch auslöschen, vernichten, annullieren. Nun Vers 7 bis 11. Und Mose nahm das Zelt und schlug es sich auf außerhalb des Lagers, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Begegnung. der Begegnung nämlich zwischen unsichtbarer Gotteswelt und irdischer Menschenwelt. Das ist der Stern Israels, das eine Dreieck, das emporragt gleichsam als die irdische Menschenfrage, als das irdische Suchen nach dem lebendigen Gott, und das andere Dreieck, das von oben nach unten zeigt und das dieses durchdringt, die Begegnung zwischen unsichtbarer und sichtbarer Welt. Und es geschah, ein jeder, der Jehova suchte, ging hinaus zu dem Zelte der Zusammenkunft, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose zu dem Zelte hinausging, so erhob sich das ganze Volk, und sie standen, ein jeder am Eingang seines Zeltes. Und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt eintrat. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes, und Jehova redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, ein jeder am Eingang seines Zeltes. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, aus der Wolke, wie ein Mann mit seinem Freunde redete. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, Jehoshua, neutestamentlich Jesus, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Hier ist etwas Erstaunliches geschehen. Das Zelt der Begegnung, der Zusammenkunft, die Wohnung der Schechina, wird aus dem heiligen Lager hinausgeführt, außerhalb des Lagers. Was war außerhalb des Lagers? Außerhalb des Lagers vergruben die Israeliten ihren Kot. Außerhalb des Lagers wurden die Opferreste verbrannt, die Haut und die Knochen. Außerhalb des Lagers weihten die Aussätzigen bis zu ihrer Heilung. Außerhalb des Lagers waren die Sünder verbannt. Außerhalb des Lagers wurde das Aas und wurden die Toten vergraben. Außerhalb des Lagers war alles Unreine, und dorthin geht Mose mit dem Zelt der Offenbarung, mit dem Zelt der Begegnung, mit dem Zelt der Zusammenkunft, und dort erscheint die Gotteswolke und der Christus in der Wolke. Die Juden nennen dieses Ereignis das Exil nicht Israels, sondern das Exil der Gotteswolke, das Exil der Schechina. Und Hesekiel sagt, sie werde erst wiederkehren am Ende der Tage mit dem Messias vom Ölberge her, werde sie einziehen durch das heute zugemauerte Osttor in die Stadt Jerusalem. Dort werde sich die Herrlichkeitswolke zerteilen, wie zu Pfingsten, und werde als eine Wolke auf allen Wohnstätten und Behausungen Jerusalems sich niederlassen. Wo lesen Sie das? Jesaja 2. Die Wiederkehr des Messias, die Wiederkehr der Schekina, das Zeichen des Menschensohnes. Aber bis dorthin das Exil der Schechina, außerhalb des Lagers. Wer das Wort Gottes kennt, der ist sofort voller Interesse dabei. Sie wissen, Hebräer 13, außerhalb des Lagers. Hier wird schon etwas vorgebildet von dem Leidensweg Christi. Wir werden dieses Wort dann noch lesen. Es werden hier im Text drei Gruppen genannt. Einmal die gebannt Zuschauenden. Sie sind wenigstens voller Ehrfurcht. Sie bleiben im Lager, in ihren Zelten, aber jedes Mal, wenn Mose hinausgeht zum Zelt der Offenbarung, stehen sie wenigstens auf. Sie haben noch die Würde und die Ehrfurcht vor dem, was hier geschieht. Sie schauen gebannt zu. Ja, es gibt in der Gemeinde Gottes christliche Zuschauer, Gäste, Lieferanten des Hauses Gottes, mediensüchtige Zuschauer, die dennoch keine Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind, durch den Heiligen Geist. Das zweite, gleichsam das Heiligtum, denken wir an gestern Abend. Die, die den Herrn suchen, die Jahwe suchen, gehen hinaus und nehmen gleichsam am Exil der Schechina teil. Moses, vielleicht auch gelegentlich andere. Und das dritte, Josua, Jehoshua, die Vorbildung Jesu, der Diener des Mose, wohnt und bleibt im Inneren des Zeltes, um dort die Gegenwart des Herrn zu erfahren. Ja, da muss ich schon noch einmal die schöne Stelle lesen, die wir gestern am ersten Abend gelesen haben. Psalm 27, 4. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels, er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her, und Opfer des Jubelschalls will ich anbetend opfern in seinem Zelte. Ich will singen und Psalm singen dem Jehova. Josua, der Sohn Nuns, und der Glanz der Herrlichkeit Gottes sind nunmehr außerhalb des Lagers. Wir lesen dazu Hebräer 13, die Stelle, die ich schon angedeutet habe. Denn dieser Weg der Christuspassion, des Christusleidens und der Christuserniedrigung war es allein, der die Brücke schlagen konnte zwischen dem unzugänglichen Licht des unsichtbaren Vaters und der Wirklichkeit, der Scheinwirklichkeit des gefallenen, sündigen Kosmos. Hebräer 13, Vers 10 und folgende. Wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den hohen Priester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Außerhalb des heiligen Lagers, außerhalb des Tores Jerusalems. Auch außerhalb des heiligen Lagers Gottes, getrennt von dem unzugänglichen Licht, fern vom Angesicht des Vaters, als er am Kreuz hing und die Gerichte Gottes trug. Darum lasst auch uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, wie Josua, seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns Gott stets ein Schlachtopfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen segnen. Also es geht nicht darum, dass wir Freunde des Kreuzes Jesu nur darin sind, dass wir uns ein Kreuzlein umhängen. Oder dass wir in unserer Wohnung ein Kreuz hängen haben. Oder dass wir gerne einmal Passionslieder lesen. Oder gar die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach hören. Damit sind wir noch keine Freunde des Kreuzes Jesu Christi. Da sind wir immer noch innerhalb des Lagers. Und nehmen noch nicht teil am Exil der Schekina, der Gotteswolke, am Exil und ausgestoßen werden des Sohnes Gottes und an seinem Leiden. Erst dann, wenn wir Mitgekreuzigte sind, wenn die Welt uns gekreuzigt ist und wir der Welt, nehmen wir teil an seinem Leiden. Sonst sind wir Feinde des Kreuzes, die ihrem Bauche dienen und deren Ehre in ihrer Schande ist. So hat es der Apostel Paulus gesagt. Also wie wäre es, nehmen wir teil am Wege Josuas, Jesu, außerhalb des Lagers. Was uns vielleicht vorhin noch verlockend erschien, anhand von Psalm 27, jetzt fangen wir an zu zögern. Nun bleibt doch die Frage, ist denn nun der Herr in unserer Mitte oder nicht? Gott ist gegenwärtig, Gott ist in der Mitte. Lukas 22, Vers 17. Er, Jesus, unser Herr, ist in unserer Mitte als der Dienende. Haggai 2, Vers 5. Mein Wort und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Oder es kann geschehen, wenn Gott in unserer Mitte ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, dass dann eine Überführung der Herzen durch das Wort Gottes geschieht, dass Menschen in das Licht Gottes gestellt werden und dass ihre Beurteilung und ihr Gericht durch das Wort Gottes eines bewirkt, dass sie sagen, Gott ist tatsächlich in ihrer Mitte über die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wie selten ist das in unseren Tagen der Fall. Dies kann sich nur realisieren durch das Wort Gottes. Aber das hat Vorbedingungen. Da war Moses in der Wüste am Berge Sinai. Und auf einmal hörte er die Stimme, ziehe deine Sandalen aus. Das Territorium, auf dem du stehst, ist heiliges Territorium, abgesondert von Gott. Und dann sieht er auf einmal einen Dornstrauch brennen, lichterloh brennen. In der Herrlichkeit Jahwes, aber er erstaunt, die Blüten des Dornstrauches verbrennen nicht. Und dann offenbart der Herr seinen hochheiligen Namen. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und Moses fällt vor dem Herrn nieder und betet an. Der Dornbusch Israel, mit allen Dornen und Disteln und mit aller Widersetzlichkeit gegen den Christus und gegen den lebendigen Gott, und dennoch sind sie bis heute Geliebte um der Väter willen. Und dennoch hat der Herr beschlossen, in ihrer Mitte zu wohnen als heiliges Feuer. Aus diesen Dornen haben sie dann den Kranz der Dornen gefertigt und ihm den Messias auf das Haupt gedrückt. Aber das sind auch wir, die wir zur Gemeinde seines Leibes gehören, tragen Dornen und Disteln. Obgleich das Feuer der Gegenwart Gottes in unserer Mitte ist. Denken wir wieder an das Wort, zöge ich nur eine Sekunde in eurer Mitte hinauf, ich würde euch vernichten. Und was sind wir für Leute? Leute mit unreinen Herzen und Lippen, voller Neid und Streit auch in der Gemeinde Gottes. Voller Eifersucht und Ehrsucht, voller Widerspenstigkeit gegen Gott und seine Führung, die wir oft in einer Mischung leben, in bösen Gedanken, in einer Mischung zwischen Welt und Gottesliebe. Und dann sagt der Christus, in Hebräer 2, Vers 11, ich schäme mich nicht, sie Brüder zu nennen. Ich schäme mich nicht, sie Brüder zu nennen. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir, o Gott, Lob singen. Warum schämt er sich nicht, uns Brüder zu nennen? Weil beide von einem Gott und Vater stammen, die, die geheiligt werden, das sind wir, und er, der uns heiligt. Aber das hat Vorbedingungen. Dass er, der eigentlich unseren Namen nicht in den Mund nehmen dürfte, ohne dass ihm die Schamröte ins Gesicht steigt, dass er unseren Namen nennt und bekennt. Und diese Gründe werden uns in Hebräer 2 aufgezählt. Ich möchte sie kurz nennen. Er wurde unter die Engel erniedrigt. Er hat für alles, für die gesamte Schöpfung, den Tod geschmeckt. Er wurde durch Leiden zum Ziel gebracht. Er hat am Fleisch und Blut der Brüder teilgenommen. Er wurde versucht, wie wir. Das ist die einzige Möglichkeit, der einzige Weg, die Brücke zu schlagen aus der Wirklichkeit Gottes in diese geschaffene Welt der Sünde hinein, zu uns, auch in die Gemeinde Gottes hinein. Nun ist eines ein unausdenkbares Geheimnis. Wissen Sie, das ist noch zu wenig zu sagen, Gott ist in der Mitte, Gott ist gegenwärtig. Es ist noch zu wenig zu sagen, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Sondern Kolosser 1 bezeugt, das große Mysterium, das große Geheimnis, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, er, der in uns glaubt, der in uns die Ziele seines Geistes und seines Vaters auswirkt, er, der die Stabilität unseres Glaubens bewirkt, er, der uns hindurchträgt, durch den Heiligen Geist innewohnend in allen Gliedern der Gemeinde, und dies war nicht anderes möglich als durch die Erniedrigung des Heiligen Geistes, durch den Niedrigkeitsweg des Heiligen Geistes, der erst beginnen konnte, nachdem der Niedrigkeitsweg des Sohnes Gottes abgeschlossen war. Der Geist des lebendigen Gottes, der Geist des Vaters aller Vaterschaften, der Geist des Schöpfers des Universums, die Realität aller Realitäten, die höchste Wirklichkeit, die hochgespannte Energie Gottes, wohnt in uns und lässt sich sogar von uns schmähen, dämpfen, auslöschen, betrüben, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und er seufzt sogar unter der Schwachheit unserer Gebete. Ich möchte abschließen. Ist denn nun Gott in unserer Mitte oder nicht? Der Vater offenbart seine Gegenwart nur im Sohn. Er selbst wohnt in einem unzugänglichen Licht. Der Sohn kann in uns und in unserer Mitte nur wohnen durch den Heiligen Geist. Er selbst sitzt zur Rechten des Vaters. Das ist der Weg des Heiligen Geistes. Darin besteht die Größe der Sendung des Heiligen Geistes. Das ist es, was wir zu Pfingsten gefeiert haben. Wo wohnt Gott? Ich möchte mit einem Wort Gottes schließen und mit zwei Liederversen, die wir gerne in der Brüderversammlung singen. Erst das Wort Gottes. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt. Und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. paulinisch gesprochen im unzugänglichen Licht. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Hier sind viele müde Gotteskinder, viele, die oft verzweifeln, zweifeln und resignieren. Das ist die Therapie für ihre Seele. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein, denn der Geist würde ja vor mir verschmachten und die Seelen, die ich ja schließlich geschaffen habe, sagt der lebendige Gott. Wir singen gerne in der Versammlung der Brüder: Jesu, wahre Lebensquelle, Sonne aller Herrlichkeit, Gnad und Fried, so reich und helle, kommt von dir uns alle Zeit, weilst auch jetzt in unserer Mitte und erhörst der deinen Bitte, bis zum Segnen stets bereit, nährst und pflegst mit Freundlichkeit. O belebe alle Glieder, Heiland deines Leibes du, Fried und Freude ström hernieder, füll das Herz mit sel'ger Ruh, und dein Geist zeig uns in Klarheit Gottes Herz voll Gnad und Wahrheit, bis sich deine Gegenwart sichtbarlich uns offenbart. Amen.